In der heutigen Folge geht es um die bis dato sehr starke Berichtssaison. Gleichzeitig tauchen wir in die herausragenden Zahlen der größten Unternehmen der Welt ein. Außerdem freuen wir uns auf neue Nachwuchskräfte in der Region und wünschen einen guten Start ins Berufsleben.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
René Aguilar
und Lukas Loker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, Lukas. Und auch heute am Dienstag, den 4.28.26, geht's wieder rein in eine neue Folge Märkte kompakt. Heute ist internationaler Ehrentag der Eule. Lukas, wofür steht der Begriff Eule an den Märkten? Weißt du das?
An den Märkten?
An den Märkten.
Na, ich habe die so, in den letzten 7 Tagen habe ich ein paar Eulen gesehen, weil ich
im Wildpark war,
aber nee, ich kann es dir nicht sagen. Wachsam sein, auch im nachts, wenn Hongkong läuft, oder?
Also in etwa. Mir war es ehrlicherweise auch nicht bekannt. Also man kennt ja diese bekannten Wappentiere, Bulle, Bär etc. Ne?
Taube, Falke,
richtig.
Ja.
Und die Eule gibt es anscheinend auch und beschreibt einen ganz bestimmten Anlegertyp und eine geldpolitische Haltung. Der Eulen-Investor agiert ruhig, analysiert fundamentale Daten und meidet emotionale Spontankäufe. Hat einen Fokus auf Langfristigkeit, also ja, die Eule wartet geduldig auf die richtige Gelegenheit, statt auf kurzfristige Trends aufzuspringen. Und hinsichtlich der Geldpolitik, ja, du lachst, die Zentralbanken bezeichnet man, in Zentralbanken bezeichnet man Entscheidungsträger, die weder extrem restriktiv sind als Falken, noch extrem locker Tauben als Tauben, oft als Eulen. Also wenn du irgendwo in der Mitte bist, entscheidet oder spricht man von Eulen. Und das finde ich ganz interessant, das war mir auch so nicht bekannt. Christine Lagarde steht im Übrigen für genau diesen Kurs.
Ich sag dir, wer nicht für diesen Kurs steht, und wir haben gerade ja drüber gesprochen, wo wir es einschieben, aber ich finde,
das passt
gerade ganz gut, und zwar nicht zu einem Thema, was ich mitgebracht habe, und zwar geht es um den guten Leopold Aschenbrenner, der gerade in den Kreisen der Marktagierenden so seine Runden zieht, und zwar müssen wir, glaube ich, mal ganz kurz drüber sprechen, und zwar ist es oder gilt er als der KI-Wunderkind aus Deutschland, hat mit 15 sein Abitur gemacht, mit 19 ist er Jahrgangsbester an der Columbia University, arbeitet dann übrigens bei FTX und verwaltet das Geld von Sam Bankman-Fried und lernt dort übrigens auch seine Frau kennen.
Keine Erfolgsstory, oder?
Keine Erfolgsstory,
am Ende des Tages.
Genau, an dem Tag, wo FTX zusammenbrach wegen betrügerischen Maßnahmen, trat Leopold Aschenbrenner nämlich zurück, genau an dem Tag übrigens, und arbeitet dann im Team von OpenAI und warnt intern vor Gefahren, fliegt dann im April 2024 raus und hat dann ein 165-seitiges Manifest veröffentlicht und gründet anschließend einen Hedgefonds, sammelt 225 Millionen Dollar ein, sorry, und macht damit über 1000%. In der Spitze betrug das Fondsvolumen 45 Milliarden US-Dollar.
Ich glaube, im laufenden Jahr war er, zumindest bis vor ein paar Tagen, bei
439%, ne? Ja, 439% hat er gemacht. Und das hat er gemacht, indem er mit Krediten komplett auf die KI-Infrastruktur wettet. Also die ganzen Werte, die dieses Jahr auch echt gut gelaufen sind, hat er halt gehebelt, gemanagt mit Krediten. Und dann kam der Juli und die Korrektur begann und die ganzen Werte haben ordentlich federn lassen. Der Fonds verliert 68%. Es kommt zu mehreren Margin Calls, weil natürlich die Banken ihre Sicherheiten erhöhen wollen, beziehungsweise auch wieder neue Sicherheiten hinterlegt haben wollen.
Er hat, glaube ich, dann Investoren auch nochmal angesprochen, dass natürlich Geld dann investiert werden
muss. Und verkauft dann einen Großteil an Ken Griffin, einer von Citadel, glaube ich. Genau. Großer Hedgefondsmanager, auch Wall Street High genannt. Und so schön die Story und das Ende auch klingt, das alles passiert zuletzt genau an dem Tag, wo er eigentlich seine Frau, die er bei FTX kennengelernt hat, heiraten wollte, beziehungsweise die Hochzeit hat auch stattgefunden, aber das passte natürlich relativ gut. Und man muss zur Verteidigung sagen, trotz dass der Fonds auch 68% verloren hat, hat er im laufenden Jahr sogar noch rund 80% plus gemacht. Ja. Ich freue mich ehrlich gesagt schon auf den Film. Aber das passt. Wir haben es gerade diskutiert. Wo packen wir es irgendwo mit rein? Weil das schon auch irgendwie seine Kreise gerade zieht.
Ja.
Und Leopold steht meiner Meinung nach nicht für die Eule.
Nee.
Und Christine Lagarde scheinbar mehr.
Dann. Genau, richtig. Gut eingebettet. passt aber auch zu dem, was ich mir noch hier notiert hatte. Also wir kommen jetzt ja wie gewohnt auf die vergangene Börsenwoche einmal zu sprechen. Auf Indexebene war es relativ normale Woche, auf Einzeltitel-Ebene ging es dann schon ordentlich zur Sache und das war halt auch ein Grund, warum es auf Einzeltitel-Ebene so zur Sache gegangen ist. Ne? Aber komm, wir gehen hier mal rein, beziehungsweise sind gerade, vielleicht passt es da auch nochmal ganz gut, Lukas, mitten in der Berichtssaison und ich sprach gerade davon, dass es auf Einzeltitel-Ebene nicht nur wegen diesem Fall, den du gerade geschildert hast, zur Sache gegangen ist, sondern halt auch, weil wir mitten in der Berichtssaison ist. Vielleicht hast du da nochmal einen ganz kurzen Einblick.
Jo, ich habe es mir vorher mal angeschaut. Inzwischen haben beim S&P 500 rund 61% der Unternehmen gemeldet. Das jetzt stand gestern. Natürlich, jeden Tag kommen da mehr dazu. Wir werden es am Ende ja noch sehen. Auch wieder eine ziemlich volle Woche. Aber echt sehr, sehr gut. 85% der Unternehmen schlagen die Gewinnerwartung und rund 77% der Unternehmen auch die Umsatzerwartung. Der Gewinnwachstum auf Jahressicht, also letztes Jahr auf dieses Jahr, liegt durchschnittlich bei 57%. Das ist schon enorm. Mhm. Und Umsatzwachstum bei 13,9.
Zeigt auf den Niveaus, wo wir auch schon waren
ja,
und sind. Ne?
Absolut, ja. Zeigt also, dadurch, dass wir rund 14% Umsatzwachstum, aber 57% Gewinnwachstum, zeigt das halt auch, dass die Margen stärker werden und die Kosteneinsparung ganz gut läuft. Besonders gut läuft tatsächlich der Bereich Energie, was aber auch nachvollziehbar ist anhand der Ölpreise. Mehr, also teureres Öl gleich höherer Gewinn. Außerdem gut und interessant sind Nicht-Basiskonsumgüter, bei dem der Gewinn 136% über Vorjahr liegt, während der Umsatz 15,4% höher liegt. Consumer Service ebenfalls stark mit 120%. Die meisten erwarten ja, dass der Tech-Sektor hier hervorsticht, ist auf den ersten Blick nicht der beste Bereich. Zoomt man dann allerdings rein, was wir auch schon öfter gemacht haben, ist das ja differenziert nach drei Bereichen: Software, Hardware und Semiconductor. Software wächst mit 25% Gewinnwachstum, Hardware mit 32% und Semicon mit 293% Gewinnwachstum.
Schon insgesamt Wahnsinn, ne?
Ja, 293%. Ich habe mir ganz kurz nochmal den DAX angeguckt, wobei ich da nicht so viel zu sagen will. Es sind allerdings auch erst 27%, die gemeldet haben. Allerdings wirklich ein unfassbar schwaches Bild. 40% liegen über Erwartung und 60% von diesen, die bisher gemeldet haben, liegen unter Erwartung.
Ja, aber DAX ist doch, glaube ich, ein gutes Stichwort. Passt doch dann mit dem Blick.
Passt irgendwie nicht zusammen, aber...
Nee, genau. Aber passt trotzdem jetzt dann mit dem Blick in den Rückspiegel, dass wir einmal über den DAX sprechen. Und das, was du meinst, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber auf Wochenbasis steht beim DAX eine 2,11% plus, respektive im Punktestand von 25.629 Punkten. Der Lauf ist gestern weitergegangen und wir haben tatsächlich einen neuen Rekord zu vermelden. Der DAX hat zum ersten Mal in der Geschichte die 26.000 Punkte Marke nach oben durchbrochen. Gestern waren wir in der Spitze bei knapp 26.100 Punkte. Heute waren wir schon irgendwo, wenn ich mal nach links gucke, schon über 26.250 Punkte. Also es geht da weiter. Jetzt fällt es wieder leicht, aber da gehen wir gerade zumindest in den letzten Stunden von Rekord zu Rekord. Zugpferde des DAXes waren jüngst eher mal die Werte, die es im laufenden Jahr etwas schwerer hatten. Eine Rheinmetall konnte auf Wochenbasis, zumindest stand gestern, auf Wochenbasis letzte Woche 10% zulegen, eine SAP 13% zulegen. Insgesamt der Grund, warum der DAX insgesamt so gut gelaufen ist, da müssen wir wieder Richtung USA schauen, Richtung Donald Trump schauen. Der hat am Wochenende weitere Iran-Angriffe eine Absage erteilt. Somit ging der Run dann auch richtig los am gestrigen Montag. Der Ölpreis fiel um 5-6%. Die Aktienmärkte, wie gerade gesagt, konnten zulegen und somit auch der DAX konnte zulegen. Wenn wir uns die Zinsseite anschauen, dort konnten wir sehen, dass die Zinsen halt dementsprechend dann leicht zurückgegangen sind. Aber bei weitem nicht so weit oder so stark, wie es der Ölpreis getan hat. Also das ist auch ein Thema Zinsen, was wir beobachten müssen. In den nächsten Wochen, auch am Ende der Woche, wenn der US-Arbeitsmarkt dann auf der Agenda steht, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen.
Das ist auch einer der Gründe, warum die Fed, die ja letzte Woche getagt hat, die Zinsen nicht angehoben hat. War zwar nicht ganz einstimmig, aber die Leitzins bleibt ja bei zwischen 3,5 bis 3,75. Bei der Pressekonferenz hat Kevin Warsh dann nochmal betont, dass er auch das 2%-Ziel weiterhin verfolgt. Also wir hatten ja auch mal drüber gesprochen, ist 3 vielleicht die neue 2? Mhm. Das hat er ganz klar verneint in der Pressekonferenz. Und die Gründe für die Belastung waren unter anderem die Renditen der US-Treasuries, die bereits halt ordentlich stark angestiegen sind und dadurch für eine Straffung gesorgt haben. Und genau, der passt. Tenor ja, passte zwar den Anlegern in dem Moment nicht, aber das waren die Gründe für eine Zinsbelastung.
Genau, hatte ich mir auch nochmal notiert, die 10-jährigen US-Staatsanleihen in der letzten Woche knapp gestiegen auf 4,7%, die deutsche 10-jährige auch leicht erhöht auf 3,15, also schon Niveaus, die nennenswert sind, und genau darauf gilt es zu achten. Wenn wir da auf diesem Niveaufeld bleiben, tut es den Aktien mal eher nicht gut. Kommen wir aber nochmal zurück zu den Aktien. Wenn wir uns die US-Indizes anschauen, dort sah es ebenfalls vernünftig aus. Der S&P 500 gewann 1,59% auf Wochenbasis, der technologielastige Nasdaq dann nur 0,52%, aber auch im Plus. Insgesamt konnte man, glaube ich, festhalten, dass ordentlich Volatilität dann in der vergangenen Woche drin war. Da gehen wir jetzt im Laufe der Folge nochmal drauf, ein Stichwort Big Tech. Genau, aber das soll es dazu gewesen sein. Von der volkswirtschaftlichen Seite habe ich jetzt hier nochmal für mich Notizen. Hast du alles, glaube ich, soweit durch, ne, was wir hatten? Ja, ne?
Natürlich war noch relativ viel, aber wir wollen jetzt natürlich auch
keine Folge
Sonderfolge machen mit einer Stunde, sondern klar kamen noch Inflationszahlen aus sämtlichen Bereichen, aber
Folge wird sowieso jetzt in der Woche bestimmt wieder ein bisschen länger. Genau, bevor ich abschließend nochmal zu Gold und den Kryptos komme, nochmal ein kurzer Blick Richtung China. Ich hatte vor 2-3 Wochen hier an gleicher Stelle schon mal über das Modell Kimika 3 berichtet. Marco, glaube ich, in der letzten Woche über den Börsengang von CXMT. Nun hat auch das chinesische Schwergewicht Alibaba ein neues KI-Modell an den Start gebracht, Qwen 3.8 Max. Und hier sieht man wiederum ein ähnliches Bild von dem, was wir eigentlich die letzten Wochen schon beobachten konnten. Von der Performance her ist dieses Modell ähnlich gut wie die Modelle der westlichen Firmen um Anthropic und OpenAI, aber um ein Vielfaches günstiger. Heißt, wir stehen hier irgendwo mitten in so einem KI-Wettrennen zwischen Ost und West, welches man mit Sicherheit auch in den nächsten Wochen und Monaten nochmal im Blick halten darf. Kommen jetzt nochmal abschließend zu Gold und Bitcoin. Gold pendelt weiterhin um die 4.000 US-Dollar-Marke je Feinunze. Auf Wochenbasis steht hier eine minus 0,28 beim Stand von 4.041 US-Dollar. Bei den Kryptos fehlt weiterhin die Dynamik. Auf Wochenbasis steht der Bitcoin bei minus 1,84% bei knappen 63.000 US-Dollar. Da ist gerade relativ
sogar eher negative Nachrichten, weil Strategy hat noch was gemeldet, Sailor, ne? Hat zum dritten Mal große Mengen an Bitcoins verkauft. Diesmal waren es 1638 Bitcoins für rund 105 Millionen US-Dollar, die verkauft wurden, und hat zwar denn die Anleger nicht wirklich...
Das war spannend, ne?
Ja, ist auch spannend, weil Anfang des Jahres ja noch großartig angekündigt, niemals Bitcoins verkaufen und jetzt zum dritten Mal schon Bitcoins verkauft.
Na, aber also, spannend war, dass die Anleger nicht drauf reagiert haben, ne? Dass es dann auf dem Niveau geblieben ist.
Ja.
Ne?
Ja. Es scheint ja auch gerade irgendwie sich so einen Boden zu finden, ähnlich wie bei Gold. Ne?
Vielleicht eine relative Stärke, wir werden es auch da für Sie im Blick behalten. Genau. So, das war es jetzt mit dem ausführlichen Rückblick. Lukas, du kommst.
Kommen wir zu den ausführlichen Mittelteilen. Ne? Ja, ich habe versucht, zwei Unternehmen in Kürze zusammenzufassen. Aber ja, wir schauen mal, ob mir das gelungen ist. Und zwar kommen wir zu Apple. Die meisten verbinden Apple ja mit dem iPhone, und das ist auch weiterhin eines der wichtigsten Geschäfte. Gleichzeitig stammt aber inzwischen auch fast ein Drittel der Umsätze aus dem Servicebereich, also aus Angeboten wie iCloud, Apple Music oder Apple Pay. Das ist der Bereich, wo Anleger dann oder Nutzer regelmäßig Geld für bezahlen, statt einmal das iPhone, und entsprechend schauen natürlich die Anleger auch ganz genau auf diesen Bereich, mehr denn je, und Zahlen waren tatsächlich auch super stark. Der Umsatz stieg auf 109,4 Milliarden US-Dollar, das sind rund 16% mehr als im Vorjahr. Der Gewinn liegt je Aktie bei 2,02 Dollar und damit über den Erwartungen. Hier muss man allerdings noch mal ein bisschen genauer differenzieren, nämlich es gibt einen kleinen Haken. Ein Teil der positiven Überraschung kam durch eine Zollerstattung zurück. Ohne diesen Effekt hätte der Gewinn auch über der Analystenschätzung gelegen, aber natürlich nicht ganz so deutlich. Deswegen hat der Markt das ein bisschen nüchterner aufgenommen, als man jetzt im ersten Moment denkt. Besonders stark entwickelt sich das iPhone-Geschäft mit einem Umsatzplus von 22% auf rund 54 Milliarden Dollar. Auch die MacBook-Sparte überrascht sehr stark mit einem Wachstum von rund 29%. Und super spannend war auch nochmal der Blick auf China. Das war natürlich auch ein Bereich, der sehr, sehr schwächelte in den letzten Jahren. Also auch die 16% Umsatzwachstum. Das hatten wir auch mal vor einigen Jahren nur einstellige Wachstumsraten. Jetzt liegen wir da bei fast 16% ja schon. Und China auch tatsächlich Sehr, sehr stark. Mal kurz gucken. Große Sorgen, genau, bla bla bla. Apple konnte nämlich dort auch den Umsatz rund 22% steigern und damit die Anleger ein bisschen beruhigen. Etwas enttäuscht, nicht enttäuscht, aber das Servicegeschäft, was halt so unfassbar wichtig ist, war zwar gut und stieg mit einem Umsatz von über 30 Milliarden, allerdings verfehlte es leicht die Erwartungen.
Ich wollte gerade sagen, also schon hat schon enttäuscht. Das war ja dann auch der genau, Grund, warum die Aktie so reagiert hat, wie sie reagiert
Erwartung,
hat.
Ganz genau. Und weil man ja, wie gerade eingesprochen, schon deutlich mehr auf das Servicegeschäft sieht, weil es halt regelmäßige Einzahlungen sind und nicht einmalige, ist das natürlich einer der wichtigsten Wachstumstreiber. Und wenn man da unter Erwartung liegt, hat natürlich dann auch dazu geführt, dass die Aktie so schon ordentlich abgegeben hat. Ist aber auch nicht der einzige Grund, beziehungsweise einer der Gründe ist halt auch die Bewertung. Wenn man sich da nämlich mal die Bewertung anschaut, dann ist Apple mit einem rund 34er, mit dem 34-fachen des Gewinns bewertet, also ein KGV von 34. Man zahlt natürlich auch die Marke, klar, aber wir werden gleich, ich habe noch einen zweiten Wert mitgebracht, mal sehen, wie andere Werte bewertet sind, die deutlich stärker wachsen. Ich habe mir trotzdem noch mal einmal angeschaut, das Thema der CapEx ist ja auch immer wieder ein Thema, dass Apple da relativ wenig macht und ja, ist auch nach wie vor so. Die CapEx sind bei rund 2% des Umsatzes, also wirklich nicht nennenswert. Interessant ist, wenn man aber dann mal schaut, dass die Ausgaben für Forschung und Entwicklung stark ansteigen und zwar sind diese 32% über dem Vorjahr. Schaut man sich dann aber die Werte an, mit 11,7 Milliarden US-Dollar ist es halt schon eine ganz andere Hausnummer als die 220 Milliarden, die ich gleich bei Amazon nenne. Absolut. Aber trotzdem.
Ja, Apple fährt einfach ein komplett anderes Rennen, ne?
Genau, ist halt, sieht man auch jetzt, während die ganzen KI-Player wieder ordentlich zugelegt haben im Laufe der Woche, hat Apple im Laufen in dieser Woche schon tatsächlich eher flat beziehungsweise sogar leicht verloren. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, kommen wir zu Amazon. Wenn man sich nämlich Amazon anschaut, dann wird das meiste Geld inzwischen nicht mehr im Onlinehandel verdient, sondern in der Cloud-Sparte AWS. Und genau dort wurde natürlich auch in diesem Quartal besonders hingeschaut. Der Konzern steigert den Umsatz um 20% auf zum ersten Mal über 200 Milliarden Dollar. Noch beeindruckender ist das operative Ergebnis, das um 43% angestiegen ist. 27,5 Milliarden Dollar. Wächst es damit und deutlichst über den Erwartungen. Der eigentliche Star war entsprechend auch AWS, was ich gerade sagte, die Cloud-Sparte. Und die Cloud-Sparte wächst um 37% auf rund 42 Milliarden Dollar Umsatz. Zum Vergleich, vor einigen Quartalen lag das Wachstum da noch sogar unter 20%, jetzt bei 37. Und AWS, also Amazon, bietet ja mit dieser Sparte Unternehmen Rechenleistungen, Speicherplatz und Datenbanklösungen an. Spannend ist dementsprechend auch mal auf den Auftragsbestand zu schauen, was diese Sparte angeht. Der liegt nämlich inzwischen bei rund 496 Milliarden Dollar und das ist laut Management Kapazitäten für 2027 und teilweise sogar für 2028 reserviert sind. Klingt erstmal gut, hat aber natürlich auch seinen Preis und da sind wir dann halt bei dem Unterschied zu Apple. Amazon investiert nämlich massiv in Rechenzentren, Chips und Infrastruktur. Die Investitionen für das laufende Jahr wurden auf rund 220 Milliarden Dollar erhöht und dadurch ist tatsächlich auch der Free Cashflow zum zweiten Mal, also zweite Quartal in Folge negativ. Und dementsprechend ist die entscheidende Frage nicht, ob Amazon wächst, weil das haben sie jetzt mehrmals gezeigt, dass die es tun, sondern vielmehr die Frage, wann und wie sich diese gewaltigen Investitionen langfristig auszahlen.
Und da hat der Markt schon anders drauf geachtet und darauf reagiert bei Amazon. Da wurde das ja als nicht so negativ gesehen, dass der Cashflow negativ ist, anders als vor ein, zwei Wochen bei Google, bei Alphabet, ne?
Ja, genau. Und bei Meta auch. Die haben ja auch ihre CapEx angeschraubt oder nach oben hin angepasst.
Aber auch bezogen auf den Free Cashflow, ne?
Gut. Da ist der Free Cashflow noch positiv bei Alphabet tatsächlich ja auch zum ersten Mal negativ gewesen, leicht.
Was der Markt ja dann super negativ interpretiert hat.
Ja, genau. Also man muss hier halt auch schon gleichzeitig liefern und 37% Umsatzwachstum in dem Bereich ist halt schon auch enorm und ich habe es ja gerade gesagt, 43% Gewinnwachstum ist natürlich schon enorm.
Ja, Wahnsinn.
Und die zeigen dann entsprechend auch, dass sie es können und gleichzeitig ist natürlich auch Werbegeschäft, Marktplatz und die Logistik weiter gewachsen. Also da passte wirklich alles in Gänze. Und wenn wir uns dann nämlich mal die Bewertung anschauen, dann liegen wir hier aktuell bei einem KGV von 25 gegenüber, gerade Apple mit 34 und klar, Alphabet und Co., die sind dann auch etwas teurer, also Amazon ist das Spannende, ich habe es mir mal angeschaut, der Kurs ist seit Jahresbeginn tatsächlich rund 23% gestiegen, also die Aktie hat im laufenden Jahr 23% gemacht, die Bewertung ist aber gefallen und das nicht nur 23%, sondern sogar halbiert. Mhm. Also Anfang des Jahres hat man rund 45-fache Gewinn hier gezahlt, aktuell sind es 25, das heißt, ja, das Phänomen, was wir eigentlich überall sehen, die Kurse steigen stärker als die Gewinne, ist hier halt extrem. Und deswegen hat die Aktie auch nach den Zahlen über 20% schon zugelegt.
Amazon wächst dann in die Bewertung rein, ne? Massiv.
Ja, und das zeigen sie. Also die Bewertung fällt ja sogar. Genau. Das ist Wahnsinn, ja. Sehen wir übrigens überall bei den Techies. Also
deswegen, ich glaube, das kann man auch festhalten, ne? Also die Berichtssaison, das, was du ja eingangs auch gesagt hast, sieht wirklich sehr, sehr gut aus und insbesondere bei den Big Tech sieht es dann phänomenal aus.
Das ist halt auch der Unterschied zu Bubble 2000, 2001, genau, wo halt wirklich die Gewinne bei Weitem nicht so stark angestiegen sind, sondern nur die Erwartungen und jedes Mal liefern sie halt auch ab und genau, was du sagen wolltest, echtes Geld.
Hier wird echtes Geld verdient, ja. Und ich glaube, du bist soweit durch, ne?
Ich bin durch, ja.
Ja, und ich kann eigentlich mit Microsoft nur anschließen, ne? Also ich habe Microsoft dabei und auch dort wurden Rekordergebnisse erzielt für das vierte Geschäftsquartal, inklusive des größten Marktwertsprungs der Börsengeschichte. Also der Umsatz des Softwarekonzerns stieg im Jahresvergleich um 18% auf 90 Milliarden US-Dollar, während der Nettogewinn um 31% auf 35,76 Milliarden US-Dollar zulegte. Getrieben wurde dieses massive Wachstum vor allem durch die Cloud-Plattform Azure. Also auch da wieder irgendwie Analogien zu Amazon. Zu Azure komme ich gleich nochmal. Und diese Ergebnisse, die ich gerade genannt habe, übertrafen die Erwartungen der Analysten deutlich und ließen die Aktie um rund 15,5%, zumindest im ersten Step, nach oben schnellen. Danach ging es sogar noch weiter. Also das für so ein großes Riesenunternehmen, für eines der größten Unternehmen der Welt, ist das schon eine wahnsinnige Zahl, dass diese Aktie dann um 15, 16 und in der Folge dann irgendwo um 20% auch gestiegen ist. Und durch diesen Kurssprung, ich habe es gerade schon angeteasert, legte der Börsenwert des Unternehmens an einem einzigen Handelstag um fast 450 Milliarden US-Dollar zu. Microsoft brach damit den bisherigen historischen Rekord von Nvidia für den größten Eintageswertzuwachs in der Geschichte und übersprang damit wieder die Marke von 4 Billionen US-Dollar an Market Cap. Also da zeigen die Zahlen den Anlegern eindrucksvoll, dass sich die extrem hohen Investitionen in KI und Rechenzentren bereits in konkreten und hochprofitablen Erträgen dann auszahlen. Das ist genau das, was du gerade sagtest. Also hier werden schon immer irgendwo auch die ähnlichen KPIs einfach irgendwo verglichen. Bei den CapEx war es jetzt bei Microsoft so, dass die dort nicht nach oben angepasst haben. Das war auch erstaunlich, sondern ihre CapEx-Ausgaben dann gleich belassen haben, also auch da nicht runtergeschraubt haben. Also sind da irgendwo beim Wert von 167 Milliarden Euro, die dann in den Investitionsausgaben für dieses Jahr noch einzuplanen sind. Also auch schon da eindrucksvolle Zahlen.
Trotzdem,
ne?
Sind das wahnsinnige Zahlen, wenn man überlegt, das Infrastrukturpaket aus Deutschland letztes Jahr 500 Milliarden für Infrastruktur und 500 für die Bundeswehr, davon auf 10 Jahre verteilt. Das heißt rund 125 Milliarden pro Jahr, was Deutschland komplett investiert. Das macht Microsoft alleine oder auch Amazon alleine in einem Jahr.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Und es geht einher auch mit Umsatz- und Gewinnsteigerung, ne? Und ich hatte gerade schon mal angesprochen, dass Azure, also die Cloud-Dynamik, also namens Azure bei Microsoft, also auch da kennt es nur eine Richtung, im vierten Quartal 2026 wuchs die Cloud-Sparte währungsbereinigt um 43% nach 39% im Vorquartal, also auch nochmal stärker als Amazon gerade. Treiber sind klar, ne, die hohe Nachfrage nach KI-Rechenleistung. Auch hier sieht man, ich glaube, die Zahl hattest du gerade auch genannt, bei Amazon, diese RPOs, also diese Remaining Performance Obligations, stiegen hier auch auf 678 Milliarden US-Dollar, also diese wiederkehrenden Erlöse. Auch da über Erwartung. Fürs Quartal 2027 stellt Microsoft sogar nochmal ein weiteres Wachstum von Azure von 45% in Aussicht. Also die Gesamtguidance insgesamt wunderbar, richtig gut. Beim Umsatz erwartet man auch da nochmal Steigerung. Ich brauche da gar nicht, glaube ich, weiter tief ins Detail gehen. Das insgesamt bombastisch gut.
Wirklich sieht es, dass im ersten Moment, als Alphabet und Meta Zahlen gemeldet haben, so die Börse erstmal sehr negativ auf die Zukunft auch geschaut hat. Dann hat man erstmal alles verloren, was auch irgendwie mit irgendwie auch nicht nachvollziehbar. Die CapEx steigen, die Investitionsausgaben, und die, die das Geld kriegen, die haben in dem Moment auch stark verloren.
Die Refinanzierung, ne?
Und solange die CapEx ja halt weiter hoch bleiben, werden ja auch die dann davon profitieren. Aber erstmal alles ordentlich unter Stück. Wir sehen ja bei Leopold Aschenbrenner, dass er ordentlich auch Geld verloren hat. Aber Microsoft und Amazon haben dann halt gezeigt und irgendwie so diese ganze Sorge komplett in Luft aufgelöst, und die Märkte nehmen das so positiv auf.
Ja.
Ich meine, bei Microsoft muss man sagen, im laufenden Jahr rund 2% im Plus. Das heißt, die haben jetzt natürlich durch die starken Zahlen
die ganzen Verluste
wieder abgegeben.
Auch noch notiert. Also zumindest, ich hatte gerade geschaut, waren wir noch beim Year-to-Date irgendwie 0,29 im Minus tatsächlich. Ich habe noch einen Punkt hier aufgeschrieben. Bemerkenswert ist die breiter werdende Monetarisierung im KI-Geschäft, etwa durch inzwischen mehr als 30 Millionen bezahlte M365 Copilot-Nutzer und flexiblere, verbrauchsabhängige Preismodelle. Auch da brauchen wir nicht um heißen Brei rumreden, da beschäftigen wir uns ja hier im Unternehmen auch mit. Copilot ist omnipräsent, wird auch jeder von Ihnen irgendwo Berührungspunkte mit haben, und da verdient dann Microsoft logischerweise auch wieder richtig gutes Geld.
Weil die Daten liegen ja bekanntlich auf den Microsoft-Rechnern, und dann ist es natürlich schlau, auch die ganzen Agenten, die man da irgendwo zuschaltet, dann auch von Microsoft selbst zu nehmen, weil die die Daten haben, die ich ja irgendwo auch dann täglich brauche. Und
genau.
Ja, sie zeigen es, dass es klappt, und die Nutzung von KI und die das Beschäftigen der Unternehmen damit ist halt enorm. Ne?
Ja. Analystenhäuser haben den Daumen auch gehoben, kaufen Urteile bestätigt, Kursziele teils massiv angehoben. Die DZ-Bank auch hat das Kaufenurteil bestätigt, den fairen Wert von 595 US-Dollar auf 625 US-Dollar angehoben. Und das, was du gerade sagst, habe ich mir auch nochmal notiert hier zur Wahrheit, zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass Microsoft halt im laufenden Jahr auch relativ schlecht gelaufen ist, gehörte auch zu diesem Software-Disruption-Trade-Verlierern, heißt, wurde abverkauft, jetzt dann, ich habe es gerade erwähnt, mehrfach erwähnt, massiv wieder zugekauft. Wir stehen hier im laufenden Jahr irgendwie plus minus null, wenn deine plus zwei da richtig sind, dann sind wir bei plus zwei, auf 5 Jahre 75%, auf 10 Jahre steht da auch eine massive 850% Kurs.
Ja, das ist das Interessante, wir haben es letztens auch mal gehört, die großen Hedgefonds, die dann halt vielleicht dann bestimmte KI-Infrastruktur-Player verkaufen. Es gibt immer so Baskets, die sie dann halt verkaufen. Genau. Und um Alternativen im Tech-Sektor zu suchen, greifen sie dann meistens auf die, die nicht so gut gelaufen sind. Das sind dann Software. Gut, bei Microsoft hängt das jetzt vielleicht mit den guten Zahlen zusammen, aber du hast es ja gerade gesagt, SAP letzte Woche auch ein Treiber gewesen, und dann werden diese Baskets gekauft. Und spannend ist, wie sich das jetzt im weiteren Verlauf auch verhält, dass wenn jetzt gerade die KI-Infrastruktur-Player auch wieder gekauft werden, also die Ausstatter von Data Centers, was dann parallel mit den Software werden. Passiert.
So ist es. So, Microsoft ist durch. So. Ich übergebe zu dir an bezüglich des regionalen Themas. Vielleicht da liebe Grüße nochmal an Jessi Frechen, die gesagt hat, ey komm, nimm doch das Thema mal rein. Jessi, liebe Grüße.
Fassen wir uns trotzdem auch mal kurz, weil wir den Mittelteil relativ lang hatten. Und was wäre der zukünftige Arbeitsmarkt ohne KI und ohne Nachwuchs? Und alle Jahre wieder zu August fangen natürlich überall in den Betrieben Auszubildende an. Interessant dabei, im Kreis Borken und im Kreis Coesfeld sind noch viele verfügbare Stellen offen und noch nicht besetzt. Gemeldete Ausbildungsstellen waren in den Kreisen 4.436 Stück, davon tatsächlich noch unbesetzt 1.974 Stellen, und gleichzeitig suchen auch Azubis noch. 939 Bewerber suchen noch eine Stelle, das heißt, man könnte sie matchen, aber es muss natürlich auch passen. Aber auch bei uns sind es inzwischen 25 Azubis, die gestern bei uns bei der Volksbank Westmünsterland gestartet haben. Ich weiß gar nicht, wie viel es damals bei uns waren, aber ich würde sagen 10.
Ja,
also gut, 10. Deutlich größer geworden.
Ja, 14, 15 aber, hätte ich jetzt gesagt bei uns, aber ist auch schon wieder 15 Jahre her.
15
Jahre,
bei mir sind es genau 10.
Ja.
Ja, aber von daher widmen wir dem regionalen Teil mal nicht nur unseren Azubis, sondern allen Azubis der Region. Wir wünschen euch einen guten Start
guten
in die
Start.
Ausbildung, und denkt alle daran, die vermögenswirksamen Leistungen mitzunehmen und alle anderen Förderungen, die es da gibt.
Ja, bei weiteren Rückfragen einfach an Lukas Loka.
Ja, ne, bitte nicht. Ich kann da nicht so viel zu sagen. Dafür haben wir die Young Professionals.
Kommen wir zum Ausblick. Ne? Also der ist auch wieder wahnsinnig voll. Von der volkswirtschaftlichen Seite haben wir ja, Wirtschaftskennzahlen aus der Eurozone, also PMIs, die bekannt gegeben werden, auch aus den USA, PMI ist der Dienstleister, aber das vielleicht dazu ganz kurz und knapp. Von der volkswirtschaftlichen Seite haben wir am Freitag eigentlich so das Hauptevent mit dem Arbeitsmarktbericht, wo wir dann halt auch wieder sehen, wie robust ist der Arbeitsmarkt, hat sofort wieder Implikationen auf die Zinsen. Sehr wahrscheinlich. Von der Unternehmensseite, da sind wir, wie gesagt, mitten in der Berichtssaison. Und boah, ich habe hier so viele Ausrufezeichen gesetzt. Runter.
Von oben bis unten.
Nee, ich nehme nicht alle. Also Palantir war gestern schon. Nee, gestern, heute? Nee, gestern.
Heute Nacht.
Ja, oder heute Nacht. Richtig, richtig gute
Umsatzwachstum,
Zahlen, ja. Genau. Das haben wir heute noch oder hatten wir vielleicht heute Morgen schon. AMD, Bayer, BP, Lufthansa, McDonald's, Merck und Co., eine Pfizer. Eine Pfizer, ganz interessant, im Pharmasektor gibt es gerade Übernahmegespräche zwischen AstraZeneca und Bristol-Myers. Auch da ist gerade ordentlich Gesprächsbedarf in dem Bereich. Dann haben wir noch eine Booking Holdings, eine Caterpillar, eine SpaceX. Erste Mal Zahlen.
Müssen sie zeigen, genau, wie viel Geld sie verbrennen und gleichzeitig verdienen mit anderen Bereichen. Ja.
Also das alles heute. Morgen haben wir Beiersdorf, Deutsche Post, Infineon, Mercado Libre, Novo Nordisk, Siemens Energy, Vonovia, Walt Disney und viele, viele weitere mehr. Donnerstag eine Commerzbank, Deutsche Telekom, Renk, Rheinmetall.
Da kommen die ganzen Deutschen, die dann den, genau, DAX hoffentlich wieder ein bisschen positiver stimmen, was die Erwartung angeht.
Ja, jo, ja. Siemens, Datadog aus den USA habe ich noch hier und am Freitag Allianz, Daimler Truck, Munich Re, Porsche, Take Two und viele weitere mehr. Pickepacke voll, ne?
Pickepacke voll. Wir haben schon gesagt, eigentlich so eine Woche, also einmal die Woche, also bei den Themen aktuell könnte man jeden Tag fast 20, ja, 25 Minuten füllen, deswegen ja, sind die Folgen aktuell vielleicht ein bisschen länger. Aber dafür hoffentlich umso interessanter.
Genau. Und wenn Sie da Feedback haben, machen Sie ja fleißig, aber trotzdem einfach schreiben, wenn wir da irgendwie kürzen sollen oder andere Themen nochmal mit reinnehmen sollen, an podcast@vrprivatebanking.de oder über die Homepage.
Wisst ihr nicht, wo wir kürzen sollen?
Ja.
Gut, hätten wir Leopold.
Für dich sowieso schwer, ne?
Leopold hätten wir weglassen können.
Dann abonnieren Sie uns gerne weiter und dann wünschen wir eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Dankeschön. Ciao, ciao.
Ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.